Der Mord an der Familie Miyazawa aus Setagaya beschäftigt seit mehr als 20 Jahren Japan und die gesamte Welt. Die Brutalität der Tat erschüttert das ganze Land, doch das Rätsel, was es verbirgt, hält bis heute nach. Wie kann der Mord an der gesamten Familie immer noch nicht aufgeklärt sein? Schließlich hat die Polizei alles vom Täter. Seine DNA, seine Fingerabdrücke und seine Kleidung. Doch der Mörder ist bis heute ein Phantom. Die Familie Miyazawa ist eine ganz gewöhnliche japanische Familie. Sie besteht aus dem 44-jährigen Vater Mikio, seiner 41-jährigen Frau Yasuko und den beiden Kindern Nina und Rai. Mikio Miyazawa arbeitet in einem Marketingunternehmen. Er versteht sich gut mit seinen Kollegen und gilt als sympathischer Mann, der zuvorkommend und höflich ist und keine Feinde hat. Seine Frau Yasuko arbeitet als Lehrerin. Sie wird als einfühlsam beschrieben und kümmert sich vor allem um die Kindererziehung. Die 8-jährige Tochter Nina geht in die 2. Klasse und liebt Ballett und Fußball. Ihr 6-jähriger Bruder Ray bereitet den Eltern Sorgen, denn er leidet unter einer Sprachbehinderung. Seit 1990 leben Mikio und Yasuko in ihrem Haus in Setagaya, einem Bezirk südwestlich von Tokio. Sie wohnen direkt neben Yasukos Familie. Doch im Dezember 2000 bereiten sie sich auf den Umzug vor. Die Stadt will das große Waldgebiet hinter dem Haus der Familie erweitern. Viele ihrer Nachbarn sind bereits ausgezogen. Für die Familie Miyazawa soll der Umzug im Februar 2001 bevorstehen. Die Familie freut sich auf den Umzug. Denn in der einst ruhigen Wohngegend haben sie schon lange nicht mehr den Rückzugsort, den in ihr Haus einmal gab. Im Park hinter dem Haus gibt es immer mehr Touristen und Spaziergänger. Doch der Skatepark, der direkt an das Grundstück der Familie Miyazawa grenzt, bereitet ihnen die meisten Sorgen. Der Skatepark ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, die dort trinken und abhängen. Einer der Zeugen berichtet sogar, dass sich dort Gangs und Motorradclubs treffen und es häufig zu Streit oder Schlägereien kommt. Die Familie Miyazawa fühlt sich nicht mehr wohl in der Wohngegend. Doch trotz der merkwürdigen Vorkommnisse, kurz vor dem 30. Dezember 2000, haben sie die Hoffnung, 2 Monate später endlich umgezogen zu sein. Keiner ahnt, dass die gesamte Familie kurze Zeit später tot sein soll und der mögliche Mörder sie wahrscheinlich schon lange verfolgte. Am 25. Dezember 2000 kommt es Yasuko merkwürdig vor, dass mehrmals ein unbekanntes Auto vor ihrem Haus parkt. Das ist vor allem komisch, da es am Haus der Miyazawas keinen Eingang zum Park dahinter gibt. Wenn es also ein Spaziergänger sein sollte oder jemand, der zum Skatepark will, müsste er über den Zaun springen. 2 Tage später sehen Zeugen, dass ein Mann um das Haus der Familie schleicht. Er soll ca. 40 Jahre alt sein und wird in den kommenden Tagen öfter in der Gegend gesehen. Zwar könnte es sich dabei um einen Spaziergänger handeln, doch in Anbetracht der rätselhaften Ereignisse ist sich die Polizei sicher, dass es sich bei dem mysteriösen Mann um den Mörder handelt. Auch am 29. Dezember wird der Unbekannte in der Gegend gesehen. Außerdem findet das Ermittlungsteam heraus, dass ein Mann, der der Beschreibung entspricht, an diesem Tag ein Sashimi-Messer in einem nahegelegenen Einkaufszentrum kaufte. Mit so einem Messer wird einen Tag später die Familie Miyazawa getötet. Auch am 30. Dezember wird der Mann erneut am Haus der Familie gesehen. Mikio soll an diesem Tag sogar mit dem Unbekannten geredet haben. Und es gab einen Streit zwischen den beiden Männern. Worum es dabei ging, konnte der Zeuge jedoch nicht verstehen. Der 30. Dezember 2000 verläuft sonst für die Familie normal. Sie bereiten sich auf den bevorstehenden Jahreswechsel und das Silvesterfest vor und gehen einkaufen. Gegen 19 Uhr telefoniert Yasuko mit ihrer Mutter, die neben ihnen wohnt. Die Tochter Nina ist bei ihrer Großmutter bis 21.30 Uhr zu Besuch, wo sie Fernsehen schaut. Um 22.38 Uhr liest Mikio noch eine geschäftliche E-Mail. Sie ist passwortgeschützt, wodurch das Ermittlungsteam davon ausgeht, dass der Vater sie persönlich öffnet. Das ist das letzte Lebenszeichen der Familie Miyazawa. Gegen 23.30 Uhr hören Yasukos Eltern einen lauten Knall nebenan. Zur gleichen Zeit sieht ein Zeuge, wie ein Mann am Haus der Familie vorbeieilt. Auch ein Taxifahrer meldet sich bei der Polizei, der in der Nacht drei Männer im mittleren Alter in der Nähe des Hauses abgeholt hat. Sie verhalten sich seltsam, sind sehr ruhig und reden nicht. Einer der Männer hat außerdem eine Verletzung und hinterlässt einen Blutfleck im Taxi. Am nächsten Morgen versucht Yasukos Mutter, ihre Tochter telefonisch zu erreichen, doch merkwürdigerweise gibt es kein Freizeichen. Die Polizei stellt später fest, dass der oder die Mörder das Telefonkabel der Familie zerschnitten hat. Yasukos Eltern kommt das seltsam vor, weshalb sie nebenan bei ihrer Tochter klingeln. Aber auch auf das Türklingeln reagiert kein Familienmitglied. Mit ihrem Ersatzschlüssel betreten die Eltern das Haus ihrer Tochter und machen die schreckliche Entdeckung. Mikio liegt erstochen am Fußende der Treppe. Als sie sich weiter im Haus umschauen, in der Hoffnung, dass ein Familienmitglied noch am Leben sei, entdecken sie ihre Tochter und die 8-jährige Enkelin Nina in der obersten Etage. Auch sie wurden erstochen und das deutlich brutaler als Mikio. Im Schlafzimmer des 6-jährigen Rei macht Yasukos Mutter die letzte schreckliche Entdeckung. Auch der jüngste Sohn der Familie und ihr Enkel ist tot. Er wurde erwürgt. Die Tragödie um die Familie Miyazawa erschüttert innerhalb kürzester Zeit die japanischen Medien. Die Menschen sind schockiert darüber, wer einer freundlichen Familie so etwas antun kann. Und auch die Polizei steht vor einem Rätsel. Zunächst versuchen sie, den Tatablauf und die Zeugenaussagen miteinander zu verbinden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mörder gegen 23 Uhr über das Badfenster eingestiegen ist. Der jüngste Sohn Rei wird dann als erster getötet. Vermutlich überrascht dann Mikio den oder die Angreifer. Er ist der zweite, der gegen 23.30 Uhr stirbt. Das stimmt auch mit der Uhrzeit überein, die Yasukos Eltern bei der Vernehmung angeben. Sie hören gegen 23.30 Uhr einen lauten Knall aus dem Haus ihrer Tochter. Womöglich fährt zu diesem Zeitpunkt Mikio die Treppe herunter. Er wird mit einem Sashimi-Messer getötet, was kurz zuvor von dem unbekannten Mann im nahegelegenen Supermarkt gekauft wurde. Das Messer lässt der Mörder im Haus der Familie liegen. Der Dachboden der Familie ist ausgebaut. Dort werden die Körper von Yasuko und Nina gefunden. Wahrscheinlich hatten sie dort im Bett ferngesehen. Beide wurden mit äußerster Brutalität getötet, weshalb die Polizei die Annahme verfolgt, dass der Mörder einen Hass gegen Frauen hatte. Auffällig ist außerdem, dass Yasuko und Nina vermutlich zwei Angriffen ausgesetzt waren. Sie wurden zuerst attackiert, überlebten dies aber. Nina und ihre Mutter versuchten dann mit einem Erste-Hilfe-Koffer selbst ihre Wunden zu behandeln. Das zeigen Blutspuren von Nina an den Bandagen. Danach kommt der Angreifer zurück und tötet sie. Im Anschluss bedient er sich selbst am Erste-Hilfe-Koffer und kümmert sich um seine Verletzung, die er im Kampf mit dem Vater abbekommen hat. Einen Raubmord schließen die Ermittler aus. Es fehlt kaum Geld, Wertgegenstände wurden nicht gestohlen, lediglich Grußkarten zum neuen Jahr fehlen. Was nach den Morden geschah, ist für das Ermittlungsteam bis heute ein Rätsel. Mindestens 2 Stunden, höchstwahrscheinlich aber 10 Stunden, verweilte der Mörder im Haus der Familie. Er trank Tee, aß Melone und Eis und tat so, als sei er zu Hause. Er ging auf die Toilette, machte ein Nickerchen auf der Couch und um 1 Uhr nachts benutzte er den PC der Familie für 5 Minuten und suchte nach Konzerttickets. Am Morgen surfte er nochmals im Internet. Er besuchte die Firmenseite von Mikio und die Seite der Schule von Yasuko. Danach zieht er das Netzkabel aus der Steckdose. An der Maus findet die Polizei Fingerabdrücke des Täters. Er scheint sich regelrecht über seine Opfer informieren zu wollen. Er durchsucht ihre persönlichen Gegenstände und sortiert im Wohnzimmer Quittungen, Papiere und Briefe der Familie. Bis heute kann sich niemand erklären, wieso es zu so einem bizarren Verhalten nach der Tat kam, genauso wenig wie die Frage, ob es einen oder mehrere Täter gab. Obwohl der Mörder das Haus voller Beweise hinterließ, ist für die Polizei seine Identität immer noch ein Mysterium. Zum einen gibt es zahlreiche DNA-Spuren im Haus, die der Täter hinterlassen hat. An blutverschmierten Bandagen und einem nicht gespülten Geschäft in der Toilette können die Polizei DNA feststellen. Im gesamten Haus gibt es Schuhabdrücke vom Mörder. Sie stammen von einer beliebten japanischen Sportschuhmarke. Allerdings ist die Größe der Schuhe auffällig, die die Polizei im Haus findet. Die Schuhe werden mit dieser Größe nicht in Japan verkauft, sondern nur in Südkorea. Außerdem findet die Polizei zahlreiche Kleidungsstücke, die von dem oder den Tätern stammen. Alles wirkt fast so, als würde der Mörder die Polizei verhöhnen wollen und lässt die vielen Hinweise absichtlich im Haus der Familie zurück, weil er weiß, dass er trotz der vielen Beweise nie gefasst werden soll. Insgesamt findet das Ermittlungsteam ein gesamtes Outfit, wahrscheinlich das, was der Täter während des Mordes trug. Im Haus der Familie können sie folgende Gegenstände sicherstellen: Turnschuhe, ein blutbeflecktes Langarmshirt, ein gebügeltes Taschentuch, eine dunkelgrüne Bauchtasche, in der die Polizei auffälligen Sand findet, eine Daunenjacke, einen Anglerhut, einen Schal, schwarze Winterhandschuhe. Insgesamt wirkt das Outfit des Täters wie von einem Skater, was zu den Problemen mit dem Skatepark am Grundstück der Familie passen würde. Er war ca. 1,70 bis 1,75, groß, schlank und zwischen 20 bis 40 Jahre alt. Viele Zeugen sagen jedoch aus, dass der verdächtige Mann älter wäre und zwischen 30 und 40 Jahren alt sein soll. Die Polizei zieht es aber auch in Betracht, dass der Täter deutlich jünger sein könnte, da sportliches Geschick erfordert, über das Badezimmerfenster in das Haus der Familie zu steigen. Sie gehen auch davon aus, dass er auf dieselbe Art das Haus wieder verließ, da Yasukos Mutter aussagt, dass die Tür verschlossen war, als sie am nächsten Tag die Körper entdeckte. Außerdem wurde das Langarmshirt nur 130 Mal hergestellt. Bis heute kann die Polizei jedoch nur 12 Besitzer ausfindig machen. Doch obwohl die Kleidung des Täters durch die Presse geht und sich einige Zeugen melden, die den Mann mit der Kleidung gesehen haben, kann das Ermittlungsteam weder den Mann noch seinen Namen finden. Als interessantestes Fundstück erweist sich die Bauchtasche, denn der Sand, der sich darin befindet, wird untersucht. Diese Analyse kann fast auf Kilometer genau bestimmen, woher der Sand stammt. Von einem Air Force-Militärgelände im Südwesten der USA. Dieser Hinweis bringt viele verschiedene Theorien hervor. Arbeitete der Täter beim Militär? War er ein in Tokio stationierter amerikanischer Soldat oder hatte der Mörder die Tasche nur in Secondhand gekauft und war selbst nie in den USA? Es vergehen Wochen und Monate, in denen sich die Ermittlungen der Polizei im Kreis drehen. Lediglich eine Zeugenaussage gibt es, in der der mutmaßliche Täter nach dem Mord noch einmal in der Öffentlichkeit auftauchte. Einige Stunden nach dem Fund der Toten betritt nördlich von Setagaya ein Mann ein Krankenhaus. Er hat eine starke Verletzung an der Hand, die behandelt werden soll. Er verweigert allerdings, sich auszuweisen. Auch woher diese Wunde stammt, sagt er dem Krankenhauspersonal nicht. Er schien verdächtig gelassen zu sein, obwohl er schwer verletzt war, wodurch er auffällt. Das Krankenhauspersonal beschreibt ihn zwischen 30 und 40 Jahre alt mit einer Daunenjacke und Jeans. Die Beschreibung ähnelt den Kleidungsstücken, die im Haus gefunden werden, und den Zeugenaussagen, die den Mann die Tage vor dem Mord in der Nähe des Hauses gesehen haben. Mit der aufkommenden DNA-Analyse wird im Jahr 2006 das erste Mal die DNA des Mörders anhand der Blutspuren am Tatort untersucht. Dieser Test bringt eine ganz neue, sehr präzise Erkenntnis hervor. Die Mutter des Mörders stammt aus Südeuropa, höchstwahrscheinlich aus Spanien. Sein Vater war Asiate. Es besteht zwar die Möglichkeit, dass er japanischer Staatsbürger ist, jedoch kann er auch aus anderen asiatischen Ländern stammen. Merkwürdig ist außerdem, dass seine Fingerabdrücke seitdem nie erfasst wurden. Gerade nach dem 11. September und der Annahme, dass der Mörder viel fliegen und reisen würde, ist das auffällig, da seitdem in vielen Ländern Fingerabdrücke genommen werden, wenn man am Flughafen einreist. Auch die DNA des Täters ist bis heute nie wieder in einer DNA-Datenbank registriert worden. Das bedeutet, dass der Mörder bis heute keine Vorstrafen hat. Angesichts der Brutalität, mit der eine scheinbar fremde Familie ermordete, ist das seltsam. Warum sollte ein Mann, der noch nie mit dem Gesetz in Konflikt kam, plötzlich morden und dann nie wieder eine Straftat begehen? Bislang ist auch immer noch unklar, ob der Täter allein im Haus handelte oder ob die Fingerabdrücke und die DNA gar nicht von ein und derselben Person stammen. Schließlich hatte der Taxifahrer als Zeuge ausgesagt, dass er drei Männer aus der Nähe des Hauses der Familie Miyazawa abgeholt hat. Lange untersucht die Polizei auch in Richtung des Skateparks und der Leute, die sich dort trafen. Schließlich hatte sich Mikio immer wieder mit den Jugendlichen dort angelegt und auch die Kleidung im Haus wirkt wie die eines Skaters. Aber vielleicht hat der Mörder absichtlich die auffällige Kleidung gewählt, um den Verdacht in eine falsche Richtung zu lenken. Im Jahr 2015 veröffentlichte ein bekannter japanischer True-Crime-Autor und Investigativjournalist ein Buch über den Fall. Er bringt eine ganz neue Theorie hervor. Der Mörder war ein südkoreanischer Soldat. Die Ermittler sind von dieser Theorie allerdings nicht überzeugt. Sollte der Mörder ein Soldat sein, ganz gleich ob amerikanischer oder südkoreanischer, dann wäre er aufgrund der Fingerabdrücke längst überführt. Die große Anteilnahme an Japans mysteriösesten Kriminalfall führte im Jahr 2010 dazu, dass die Verjährungsfrist von 25 Jahren für Mord aufgehoben wird. Doch bis heute tappt die Polizei im Dunkeln. Immer noch gibt es kein plausibles Motiv, das der Täter hatte und welches die Ermittlungen eingrenzen könnte. Trotzdem sind sie zuversichtlich, eines Tages die Morde an der Familie Miyazawa aufklären zu können. Sie haben so viele Beweise des Täters, die es fast unmöglich machen, ihn eines Tages nicht zu überführen.